Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübster und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute bei mir im Podcast ist Britta Behrens. Sie ist eine der weltweit ersten LinkedIn Certified Marketing Experts und sie gibt ihr Wissen als Beraterin, Keynote-Speakerin und Autorin auf zahlreichen Events, Konferenzen, in Fachmagazinen, Podcasts und Workshops weiter. Ihre Herzblutthemen sind Social Selling, Personal Branding und Content-Strategien auf LinkedIn. Und darin berät sie Unternehmen bei der Implementierung von Social Selling und Corporate Influencing Programmen und schult ihre Marketing- und Vertriebsteams. Britta ist aber darüber hinaus auch Gastgeberin oder Co-Gastgeberin zusammen mit Bianca Schiffkens des LinkedIn Local Cologne Networking Events. Und in ihrer Freizeit ist sie nicht nur verrückt nach Golf, sondern lässt auch gerne den Abend bei einem guten Gin Tonic ausklingen. Dass Corporate Influencing bereits heute und auch zukünftig eine entscheidende Rolle in der Marketing- und Kommunikationsstrategie spielen, davon ist sie absolut überzeugt. Und ich freue mich sehr, Britta, dass du dir die Zeit genommen hast, an deinem stressigen Tag, wie ich eben erfahren habe, in einer sehr vollen Woche heute mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Willkommen.
Vielen Dank, Florian, für die Einladung und die sehr charmante Vorstellung.
Ja, für diejenigen, auf jeden Fall gerne, ja. Für alle diejenigen, die meinen Podcast regelmäßig verfolgen oder auch bei LinkedIn halbwegs aktiv sind, bist du ja keine Unbekannte. Also zitiert habe ich dich das ein oder andere Mal schon beim Thema LinkedIn. Und wer in Deutschland bei LinkedIn unterwegs ist, also kommt man an dir ja gar nicht vorbei. Also ich habe dich vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2,5 Jahren, meinte mal jemand, da musst du immer hier vor der LinkedIn-Queen die Beiträge durchlesen. Okay, wer ist die LinkedIn-Queen? Ja, die genau. Britta.
Und, ja, ich habe so einige Bezeichnungen. Ich wurde schon als LinkedIn-Queen, LinkedIn-Legende, LinkedIn-Päpstin. Also ihr könnt mich alles schimpfen und nennen. Oder LinkedIn-Nerd halt, weil ich auch für die Agentur Nerds aktiv bin und natürlich ganz tief in LinkedIn eintauche. Deswegen passt das Nerd dann auch immer sehr gut. Aber es ist immer ganz spannend, dass viele sagen, ja, wenn LinkedIn, dann kommt man ja nicht an Britta vorbei. Mit Verlaub, man kann sagen, es gibt 26 Millionen Accounts auf LinkedIn. Davon sind monatlich 6,8 Millionen richtig aktiv. Und ich habe 41 oder bald 42.000 FollowerInnen. Und ja, zwischen 6,8 Millionen und 40.000, da ist noch eine Spanne, deswegen da ist noch Luft nach oben. Aber ja, in der Online-Marketing-Bubble, dadurch, dass ich halt ja auch auf Konferenzen, großen Festivals wie der OMR spreche und so, wird der Radius natürlich immer größer.
Definitiv. Also bis jetzt kannte dich wirklich jeder und wie man auch sehr schön an deinen Zahlen, die du oder an den Zahlen, die du gerade aufgeführt hast, merkt, du bist da richtig tief drin und weißt auch genau Bescheid. Von daher ist die Tatsache, dass wir nicht nur Papst waren, sondern jetzt auch Päpstin sind, ne? Auch wenn es nur LinkedIn ist, um mal die alte Bild
das reicht als Religion, ja. Genau.
Ist das ja absolut berechtigt. Und natürlich ist LinkedIn unser Thema heute, aber
und Video,
für alle, die meinen Podcast hören, ja, Video auch, aber für alle, die meinen Podcast kennen, die werden sich jetzt wundern, warum hat er nicht schon angefangen? Ich fange jetzt an mit nämlich den 3 Einstiegsfragen, die ich jedem am Anfang stelle oder wenn ich es verpennt habe, am Ende nochmal. Und zwar 3 völlig andere Themen, die jetzt mit unserem Hauptthema nichts zu tun haben. Um mal so ein bisschen die Person Britta Behrens zu beleuchten und naja, ich sag mal so, es gibt ganz, ganz selten mal Fälle, wo man einen kleinen Icebreaker braucht. Das habe ich vielleicht bei meinen fast 200 Folgen, 160 oder so, habe ich jetzt vielleicht 2-3 Mal erlebt. Aber es ist ein schöner Einstieg.
Ich bin gespannt.
Genau, also erste Frage, um das Ganze mal in ein Setting zu bringen. Ich war letzte Woche übrigens bei Alex Christiani beim Story Marketing Festival und da habe ich das Thema Storytelling nochmal so ein bisschen aufgeholt und habe jetzt gelernt, du musst immer deine Hauptbotschaft erst in einen Rahmen packen.
Dann so, frame mal.
Genau, ich frame mal. Ich habe, das heißt Prevaluation, kann das oder Prevelation oder so ähnlich. Ich habe es nicht mehr im Kopf.
Dann genau, musst du nochmal nacharbeiten.
Muss ich sowieso, ich habe es noch nicht nachgearbeitet, Schande über mich. Stell dir vor, du bist so gegen Ende deines Lebens und du guckst zurück, was du in deinem Leben alles erreicht hast. Jetzt wird's philosophisch, ich weiß. Ja,
jetzt wird's richtig deep, ja.
Und dann siehst du alles, was du gelernt und erfahren hast, und dann gibt's da eine Sache, die du gelernt hast, wo du sagst, boah, da bin ich so glücklich, dass ich das in meinem Leben noch gelernt habe. Und zwar etwas, was du jetzt noch nicht kannst, was du aber bis zum Ende deines Lebens noch unbedingt lernen möchtest, was dir ganz wichtig ist.
Jetzt fängst du aber auch richtig, richtig tief an. Soll ich jetzt philosophisch antworten oder pragmatisch?
Was aus dem Bauch kommt als erstes?
Absolute Gelassenheit. Wir reden zwar jetzt hier über, wir sind in einem Business-Podcast, aber Family first und genieße dein Leben, solange du es lebenswert hast. Und für mich steht Gesundheit und Mental Health da im Mittelpunkt. Gelassener werden, nicht Dinge, wo man denkt, das sind Probleme, kristallisieren sich meistens heraus. Dass es Schall und Rauch ist und völlig irrelevant und sich dadurch nicht zu sehr stressen lassen.
Alles gut, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich habe einige philosophische Antworten auch bekommen. Du wirst lachen, Gelassenheit hatte ich auch schon mal. Gab es auch schon als Antwort. Manche sind ganz pragmatisch. Ach ja, ich will ja unbedingt nochmal Japanisch lernen oder so. Deshalb lasse ich die Frage ganz offen. Ist aber ganz spannend. Frage Nummer 2. Auch hier wieder Kopf ganz auf. Die gesamte Bandbreite. Und zwar, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Und zwar, das kann heißen, konkret da, wo du sitzt und arbeitest oder stehst und arbeitest. Auch der Ort mit Blick auf was auch immer, aber auch, was du dann tust.
Wenn das keine Rollen spielen würde, würde ich viel mehr reisen. Also ich würde mehr Fokus noch mehr auf Keynote-Speaking legen. Im Moment ist mein Schwerpunkt mehr Workshops und danach das Keynote-Speaking. Und ich würde es eben dann mit Reisen verbinden, weil ich leidenschaftliche Golferin bin und das Berufliche mit dem Schönen verbinden und viele Golfplätze dieser Welt sehen und spielen.
Sehr schön. Auch da wieder, es gibt kein richtig und falsch, sondern nur deine Antwort. Und last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen? Und was hättet ihr miteinander besprochen oder was würdet ihr miteinander besprechen?
Das ist spannend. Diese Frage hatte ich beim Wolfgang Jung schon mal im Podcast und deswegen fällt mir jetzt auch die Antwort so schnell wieder ein. Und das ist eher ein bisschen außergewöhnlich, was aber auch an meiner persönlichen queeren Geschichte widerspiegelt. Ich würde gerne Inge Meisel treffen, denn ich fand Inge Meisel eine sehr bewundernswerte Frau, die ihren Weg alleine gegangen ist und sehr früh auch öffentlich über ihre Bisexualität gesprochen hat. Und da ist mir als Kind, wo ich mir noch nicht so wirklich bewusst oder insgeheim schon irgendwie bewusst war, dass ich wahrscheinlich lesbisch bin, aber man sich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat und mit seinen Gefühlen klargekommen ist. Und sie hat den, ich glaube, es war sogar bei Thomas Gottschalk auf der Couch, hat sie halt gesagt, sie liebt Menschen. Deswegen spielt ihr das Geschlecht keine Rolle, aber wenn sie sich in einen Menschen verliebt, egal ob es eine Frau oder ein Mann ist und so, dann wollte sie mit denjenigen zusammen sein und hat halt ihren Lebensabschnitt damit verbracht. Und das hat mir Mut gemacht, dann mich auch später zu outen und halt dann auch mein Lesbischsein zu leben und vor Familien und Freunden und jetzt auch im beruflichen Umfeld da öffentlich mit das zu kommunizieren und eben nicht zu verstecken.
Mhm. Ja, spannend, hätte ich jetzt, also klar, womit soll ich rechnen? Aber Inge Meisel, sehr, sehr interessant. Also ich meine, boah, jetzt will ich jetzt keinen Blödsinn behaupten, aber das war ziemlich zum Ende ihres Lebens. Da war sie schon recht fortgeschritten, meine ich, wo sie bei Gottschalk war. Weil das Video habe ich nämlich auch mal, also eine Aufzeichnung von habe ich auch mal gesehen. Und dann im ersten Moment, also als sie so anfing zu erzählen, es ging ja noch ein bisschen weiter, soweit ich weiß, denkt man sich, naja, so Nachkriegsgeneration oder Kriegsgeneration war sie ja noch. Die sind
ja,
sicher
vor allem in der Generation war es ja extrem schwierig und problematisch, das überhaupt auszuleben, zu zeigen. Das war ja komplett stigmatisiert und vorverurteilt. Und ja, das ich war da, ich kann es nicht schätzen, was das ich war. War ich da 10, 11, 12 Jahre, weiß ich nicht. Aber das habe ich irgendwie mitgekriegt und dann gemerkt, so, ah, okay, mit dir stimmt also nicht was, weil man halt auch im Umfeld keine lesbischen oder schwulen Pärchen irgendwie kannte und so und da nicht begegnet ist. Das war irgendwie alles fern und dann fragt man sich, ist man da richtig, wie man tickt oder wie man fühlt, und dann sieht man das halt von der öffentlichen älteren Person, die da viel Lebensweisheit mitbringt und dann halt wirklich auch so offensiv dann mit dem Thema umgegangen ist, was damals halt ja auch eher ein absolutes Tabuthema war und sowas ja auch überhaupt nicht im öffentlichen Raum, auch nicht in den Medien gezeigt wurde.
Ja, ich fand's, also wie gesagt, deshalb kann ich mich sogar noch dran erinnern. Ich meine, sie hat auch über viele andere Themen gesprochen, wo ich dachte, Wahnsinn, jemand aus der Kriegsgeneration, so liberal, so offen, so modern, so dynamisch im Denken. Das kann mich witzigerweise sogar, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, wahrscheinlich bei YouTube, aber noch gut dran erinnern. Spannend. Ja, lass uns über LinkedIn reden.
Sehr
ganz
gerne.
Was Neues. Britta redet über LinkedIn. Surprise, surprise.
Wir können ein bisschen über Xing reden, aber dann wird's eher ein Rand. Deswegen lass uns positiv berichten. Obwohl bei LinkedIn gibt's auch genug Negatives zu diskutieren. Von daher lass uns voll einsteigen.
Bei Xing wird's einfach sehr kurz. Schluss. Also ja, ist jetzt böse, aber...
Genau, Feierabend, außer ich bin Recruiter oder suche aktiv einen Job, dann sollte ich es als Bewerbungsplattform, Karriereplattform natürlich nutzen, aber wir können halt kein umfassendes Business im Marketing-Sales-Bereich machen und wie gesagt, nur Recruiting ist halt eine kleine Spitze vom Eisberg, aber dort ist die Datenqualität halt dann auch nicht mehr gegeben, weil niemand, der gerade keinen Job sucht, keinen Grund hat, sich auf Xing einzuloggen und sich dort mit dem eigenen Netzwerk auszutauschen, geschweige denn sein Profil auf Vordermann zu halten.
Ich habe letztens sogar gehört, ich weiß nicht mehr wo, aber sagte jemand, du, ich glaube, Xing wird ja auch abgestellt, stimmt das? Dass sie da irgendwie
nee, abgestellt
besitzt,
nicht, aber im Moment, jetzt großes Medien, ich glaube, die Funke-Mediengruppe gehört Xing zu größten Anteilen. Falls das nicht stimmt, wir können das gerne korrigieren. Jedenfalls ein großes Medienhaus. Und die haben vor, Xing von der Börse zu nehmen. Es soll wieder private gesetzt werden und wollen halt jetzt die Anteilsmehrheit erreichen, um halt dann im stillen Kämmerlein nicht mehr zu reportieren, wie gut es Xing oder wie schlecht es der New York SE geht. Ansonsten, die verdienen immer noch ein Schweinegeld, sind eigentlich im Recruiting-Bereich sehr erfolgreich. Für mich ist es aber, dass sie halt die falsche Strategie gefahren haben, eben nicht das B2B-Netzwerk zu bleiben, sondern sich nur noch auf Recruiting zu fokussieren und dann vergessen haben, dass man das Produkt, nämlich den einzelnen gemeinen User, dass der seine Daten, dass der da regelmäßig sein muss, um eben von ein attraktives Profil zu zeigen, um es den Recruitern eben auch einfacher zu machen. Und man sieht es allein, dass die Premium-Accounts irgendwie haben von 21, 22 Millionen Accounts, haben gerade mal 1 Million einen Premium-Account. Das heißt, die ganzen Recruiter haben ihren Premium-Account wahrscheinlich. Und da war halt auch der nächste Fehler, dass sie halt Leuten, die nur einen Basis-Account haben, ja überhaupt keine Freiheitsgrade geben, gut zu kommunizieren, gut zu netzwerken. Man durfte noch nicht mal sein Profil vollständig mit Bebildern und einem Hintergrundbild hochladen oder ein Status-Update da reinschreiben, sondern das ging halt nur indem man 10 Euro LinkedIn, sag ich schon, Xing jeden Monat überweist. Und ja, das ist halt kolossal schief gegangen, halt Leuten Basisfunktionen wegzunehmen und die direkt mit einem Preisschild auszusetzen. Und wenn ich die Plattform überhaupt nicht nutzen kann, obwohl die Plattform interessiert ist, an meine Daten ranzukommen, da läuft dann leider einiges schief. Und nachdem dann die Gruppen abgeschaltet worden sind und das habe ich gefeiert, also selbst die haben wir auch genutzt. Xing Events war eigentlich ein super gutes Modul, haben viele Mittelständler auch für ihre Inhouse-Events genutzt, kleinere Fachkonferenzen, Fachveranstaltungen, richtig gutes Ticketing-System, gutes Teilnehmer-Management-System und schalten das einfach ab. Das ist genau das, was ich bei LinkedIn vermisse, dass ich nämlich zwar ein LinkedIn-Event anlegen kann, um halt auch öffentliche Veranstaltungen zu promoten, aber es endet halt bei der Promotion. Ich kann halt da kein Ticketing-System direkt im Hintergrund aufsetzen, sondern muss die Leute immer auf eine andere Plattform rüberlotsen und dann wird es natürlich schwer. Schönen Sachen sind weg, aber ja, ist eine Entscheidung, aber leider in die falsche Richtung.
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, OpenBC hatte ich ja schon, wann kam das raus? 2006 oder so, 2008 so rum.
Ja, ich war auch früh dabei.
Ja, so richtig aktiv angefangen habe ich, also was heißt aktiv? 2010, 2011, dass ich da eine Gruppe noch von meiner damaligen Firma eröffnet und betreut hatte mit hier und da ein paar Diskussionen mit Kunden. Aber irgendwie muss ich sagen, ich bin nie so richtig warm geworden. Ich habe auch nie geschafft, wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Also ich hatte schon im Vergleich zu LinkedIn, das ist ein Witz, aber schon 1500, 2000 Kontakte. Mhm. Aber habe es nie geschafft, so richtig mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Vielleicht war ich auch noch nicht weit genug für die Art von Networking. Und wenn ich jetzt aber vergleiche die Dynamik, die es bei LinkedIn gibt, also das klingt jetzt typisch amerikanisch plakativ vielleicht, aber LinkedIn hat mein Leben verändert, wirklich. Mein komplettes berufliches Leben.
Kann ich auch sagen.
Ja, du
ist bei mir noch extremer, ja. Dadurch, dass ich aus meiner ganzheitlichen Online-Marketing-Disziplin, aus dem Content-Marketing, Content-Strategie mich halt dann völlig auf LinkedIn spezialisiert habe und dann dort halt Content-Kommunikation und natürlich auch Sales-Kommunikation, Corporate Influencing immer weiter forciert habe und gemerkt habe, das LinkedIn ist ein Fass ohne Boden, weil es halt diese vielseitigen Möglichkeiten hat und das auf einer Klaviatur zu spielen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte mich nicht jetzt länger noch mit SEO, mit SEA, mit Advertising und so auseinandersetzen, sondern ich gehe jetzt wirklich in diesen LinkedIn-Networking- und Kommunikationspart rein und drehe dann jeden Stein auf links um. Deswegen kann ich das bestätigen. LinkedIn hat mein berufliches Leben und auch mein privates Leben, weil ich da ganz viele wundervolle Menschen, Business-Freundschaften geschlossen habe, die aber halt dann auch zu echten Freundschaften sich entwickelt haben. Und das ist wirklich sehr, sehr viel wert.
Kann ich eins zu eins bestätigen. Also auch mein privates Umfeld mit Menschen, denen ich im Alltag zu tun habe, da sind sehr, sehr wenige noch von früher, wirklich die engsten Freunde. Ich sag mal so, die nächste Zwiebelschale, die sieht man so zweimal im Jahr, vielleicht auf Geburtstagsparty bei mir, bei
geht
meiner Frau
ähnlich.
Joanna und vielleicht mal irgendwo auf dem Dorf. Ich breche den Kontakt nicht ab, aber ich merke halt so, ich freue mich, die mal wiederzusehen, aber es gibt ja auch diesen Spruch, ne, irgendwie du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das hat sich massiv verändert durch den Business-Kontext jetzt auch. Ich habe nur noch mit Leuten zum Sales- und Marketing-Bereich zu tun, was natürlich abfärbt im positiven Sinne. Und wie du es auch schon gesagt hast, viele wunderbare Business-Freunde, die zu privaten Freunden geworden sind. Wenn ich alleine den ganzen wilden Haufen vom B2B-Influencer-Forum mir da angucke, ist ja auch eine gemeinsame Bubble von uns, also wie gesagt, hat massiv mein Leben verändert. Deshalb bin ich auch jeden Tag viele Stunden auf LinkedIn und beobachte, was da so abgeht. Und zwei Themen. Wir haben es in einem anderen Format, in einem LinkedIn-Live-Format vor zwei Wochen schon mal gehabt. Zwei Themen sind da jetzt gerade sehr, sehr präsent. Thema Nummer eins, der Videofeed. Da haben wir uns ja auch schon ganz oft die Hand gegen die Stirn geschlagen, was da passiert.
Ja,
und das
da
Thema
tauschen
Audio-Events.
Wir uns sogar aus.
Ja, und ich denke mal, das sind zwei Themen, die auf jeden Fall jetzt total aktuell sind, wo wir mal drüber sprechen könnten und sollten. Audio-Events und Video-Feed. Hast du, was beide Themen betrifft, natürlich kannst du keine Insights, die du jetzt bekommen hast, ausplaudern, aber hast du das Gefühl, dass LinkedIn bei beiden Themen, also Video Live oder Videostream mit Sicherheit, dass der Algorithmus wahrscheinlich noch verändert wird, dass man auch sinnvollere Videos ausgespielt bekommt. Aber beim Thema Audio-Events, ich hatte die Hoffnung, dass wenn am 1. Dezember das Anlegen neuer Events nicht mehr möglich ist, dass sie dann die klassischen LinkedIn-Events mit Livestream oder einfach nur, sag ich mal, einen Beitrag, dass sie das nochmal aufbauen um die Audiofunktion. Hast du da irgendeine Hoffnung, dass das passiert?
Also um erstmal alle Leute abzuholen, die nicht so tief im Thema sind. Der Florian spricht die LinkedIn-Audio-Events an, die ähnlich wie früher Clubhouse funktionieren, wo wir eben ein Event bei LinkedIn anlegen und nur auf den Startknopf drücken und wir quasi nur per Mikrofon an die Audience senden. Es gibt kein Videobild, man sieht uns nicht und die Zuhörenden sitzen im Publikum und können, wenn sie möchten, auch auf die Bühne geholt werden. Das war für mich immer der Riesenvorteil, dass man eben nicht nur über die Kommentarspalte sieht, wer sich traut, eben wer den Video-Live-Event gerade verfolgt, sehe ich halt wirklich nur die Leute, die sich sichtbar machen durch ein Like oder einen Kommentar. Und der große Vorteil ist eben, dass man erstmal ein Expertengespräch auf der Audiobühne führen kann und dann die Leute aber auch sofort aus dem Publikum hochzieht. Und LinkedIn hat sich halt entschieden, zum Ende des Jahres 24 jetzt die Schotten dicht zu machen und reine Audio-Events, so technisch einfach wie sie waren, wie ich lege es an, ich gehe live und brauche keine zusätzliche Software, wird halt jetzt integriert in die LinkedIn Live-Funktion, die eben nur mit zusätzlichen Tools wie Restream, wie mit Zoom kann man es auch unter anderem machen, oder StreamYard und Restream sind so die meistgenutzten Tools dafür, dass ich dann ein Pseudo-Audio-Event erstellen kann, indem ich eben einfach dann nicht mit mein Video einschalte, sondern das Video ausgeschaltet lasse und die Leute mit einem Einladungslink dann auch in mein virtuelles Studio einladen kann, aber es hat eben nicht mehr den Charakter, weil es die Leute dann eben nicht mehr klar sehen, wer ist denn jetzt gerade auf der Bühne, wer spricht denn da, weil man das halt dann inkognito hält. Als Info habe ich leider noch keine Updates bekommen, ob sie Audio dann doch richtig integrieren werden, so dass man es ohne Third-Party-Tools nutzen will. Ich kann mir gut vorstellen, das hatten wir auch in unserem Live-Event diskutiert, dass sie es wirklich erstmal an die Tool-Anbieter weitergeben und quasi auch das System des reinen Audio-Events und der Darstellungsweise und die Technik einfach nicht mehr maintainen wollen und dass sie das entsprechend dann abschalten und leider nicht so integrieren in den LinkedIn Live Event Bereich, dass wir so wie wir es bis heute kennen wieder nutzen können.
Ja, also bin mal sehr gespannt. Ist schade, weil ich sag mal, zumindest schon mal einen Schritt dahin zu tun, dass man beim Auswählen eines LinkedIn-Events, wenn ich ein Event anlege, kann ich ja sagen, es ist ein Live-Event, also ne, ein Livestream natürlich, oder es ist ein Event vor Ort. Ich sag mal, der einfachste Schritt wäre, wenn sie wenigstens integrieren würden, okay, dritte Version, es ist ein Audio-Event, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, Video zu streamen. Ne? Also du kannst natürlich bei Restream auch sagen, okay, wir schalten alle die Kamera aus oder ich lege die Videobilder ein großes Bild einfach. Liegen.
Genau.
Aber das ist ja auch wieder, das muss man wissen, wenn man es vergisst und, dass man einfach sagt, okay, du kannst streamen mit welcher Software auch immer, aber es wird statt einem Bild wird einfach nur eine Grafik angezeigt. Das wäre ja, ich sag mal, das sind ja echt low-hanging fruits, das müsste ja technisch wahrscheinlich am einfachsten sein. Aber da ist auch noch nichts passiert. Argument wird vermutlich sein, oder gab es glaube ich auch schon, naja, so viele Leute nutzen es nicht.
Genau, wenig Nutzung.
Wir haben ja auch gemerkt, ja, in unserer Bubble, dass viele gerade erst durch das letzte Influencer-Forum bei Fiege in Münster, wo der Holger und die Cordula eine Breakout-Session zu dem Thema gehalten haben, selbst viele von den Corporate-Influencern oder Experten, die da waren, erst davon gehört haben.
Genau, es ist halt auch sehr, sehr versteckt und es gibt halt nur den in der Suche den Event-Reiter, wo ich mir allgemein Events anschauen kann, wo aber nie klar ersichtbar ist und wo ich nie filtern konnte, zeig mir mal nur die Audio-Events an, zeig mir mal nur die LinkedIn-Live-Videos an oder zeig mir mal die Live-Veranstaltungen an, die eben nur auf der Plattform sind, um Promo zu machen und die Leute eigentlich vor Ort auf einen Event kommen sollen. Ja, also das ist immer das Problem, dass LinkedIn immer sagt, gewisse Features wurden nicht regelmäßig oder nicht von vielen genutzt. Wenn das wenig genutzt wird, dann schalten wir es einfach ab. Das Problem ist aber meistens, dass LinkedIn einfach wirklich auch tolle Funktionen und Features gar nicht gut kommunizieren und verbreitet kriegen und eigentlich mir und einem Richard van der Blom und anderen Experten, die sich halt wirklich um LinkedIn kümmern. Wir sind quasi der verlängerte PR-Arm, die auch noch nicht nur einfach ankündigen, ach übrigens, LinkedIn Audio gibt's nicht mehr, sondern die halt dann auch viele Hintergrundinfos und Beispiele liefern. Und das verpasst LinkedIn halt immer wieder, halt Funktionen gut zu kommunizieren, dass sie eben auch gut nutzbar sind und auch dann angewendet werden. Und ich finde es immer schwierig. Ich glaube, einfach wenn die keine Lust mehr haben, was zu maintainen, dann kommt halt natürlich das Argument, wurde wenig genutzt. Sie zeigen natürlich auch keine Nutzerzahlen, keine Verhältnisse. Aber wenn man immer dieses Argument bringen würde, wird wenig genutzt, könnte man auch sagen, okay, dann können wir ja auch eigentlich den Newsfeed abschalten, weil 4% aller LinkedIn-Nutzer veröffentlichen gerade mal Content. Dann scheint das ja gar nicht so wichtig zu sein, weil was machen denn die 96%, ja, die lesen das halt, das Business Magazin und kommentieren. Es gibt halt auch ganz viele Leute, die haben auch noch nie ein Like oder einen Kommentar gesetzt, weil sie einfach anonym auf der Plattform ihre Business-Themen konsumieren wollen. Und das finde ich halt immer so ein Totschlagargument. Das war halt auch, als ich Kommentare anpinnen konnte, was eine richtig gute Funktion wäre, um eben wirklich weiterführende Links und Quellen dann im Kommentar zu highlighten, kam halt auch das klassische Argument, ja, haben einfach zu wenig Nutzer genutzt, weil es halt auch nicht durchkommuniziert war und es war gerade mal 4 Wochen alt, das Feature, und dann gesagt wurde, nee, wir schalten es wieder ab, weil sie wahrscheinlich dann gemerkt haben, okay, die Leute packen jetzt ihre Links natürlich jetzt nur noch in die Kommentare, klemmen das an und wollen die Leute natürlich von der Plattform LinkedIn wegführen. Das können wir uns nicht gefallen lassen, jetzt machen wir es ihnen wieder schwerer und das ist dann sehr, sehr schade. Also für Audio, ich habe es auch einfach zu wenig genutzt. Also ich muss mir auch selber eine gewisse Verantwortung zusprechen. Ich als großer LinkedIn-Nutzer habe halt dann auch nicht regelmäßig weder LinkedIn Live noch LinkedIn Audio genutzt. Habe immer mal wieder gute Sachen zugehört, weil der Corporate Influencer Club, in dem wir auch sind, in der Gruppe, den ich jedem ans Herz lege, kann, wurde halt auch wöchentlich immer ein Schwerpunktthema besprochen. Und das ist halt dann sehr schade, wenn wirklich solche Fachgespräche wegfallen. Und es war, also wir haben halt so einen kleinen Aufschrei natürlich in der deutschen Community gemacht, aber es ist halt ja weltweit ein Problem. Und ich weiß halt von vielen amerikanischen Nutzern, die hatten wirklich so eine Art Live-Podcast, regelmäßiges Talk-Format auf LinkedIn, wo locker bis zu 1000 Leute in so einem Event drin saßen. Oh, also es ist natürlich eine Sache, ja, es gibt natürlich noch, also wenn wir gerade mal 4% von den LinkedIn-Nutzern haben, die Content erstellen, was dann meistens, wo auch noch dazu gehört, dass geteilte Beiträge als eigener Beitrag gezählt wird und da natürlich die meisten einen Textbeitrag oder einen klassischen Bildbeitrag machen oder vielleicht dann auch mal ein Video posten, das natürlich natürlich dann so ein LinkedIn-Audio-Format, wo man halt sich dann auch überwinden muss und trauen muss, so ich rede jetzt zu einer Audience und suche mir vielleicht nochmal 1, 2 Mitstreiterinnen, die mit mir zusammen auf die Bühne gehen, dass das natürlich kein regelmäßiges und tägliches Format ist, was ich stattfinden lassen kann. Aber wenn LinkedIn dann mal gucken würde, wie viele, ja, es gibt wenig Audio-Events, aber guck doch mal, wie viele Leute an Audio-Events auch regelmäßig teilnehmen. Und ich denke, das ist eigentlich schon eine gewisse Masse, die das rechtfertigen könnte, dieses Feature beizubehalten. Aber sie wollten wahrscheinlich den Entwickler-Support nicht mehr länger machen, weil eigentlich waren ja viele Funktionen noch vorgesehen, wie eine eigene Recording-Funktion, dass man das auch on-demand, wie die LinkedIn Lives halt dann wieder anbieten kann. Und das stand immer schön auf der Roadmap, wurde aber immer von Quartal zu Quartal weitergeschoben.
Mhm. Ja, also ich meine, letzten Endes, es gab ja viele Diskussionen, jetzt denken sich wahrscheinlich manche, die zuhören, ja, nie von gehört, was jammert ihr alle? Klar, für ja. die es aktiv genutzt haben, war es schlimm. Gerade auch die so ein bisschen, sag ich mal, darüber auch im weitesten Sinne Business gemacht haben. Ich glaube, es ist auch wie bei Podcasts im weitesten Sinne, es ist halt nur ein Touchpoint, wo du halt
genau,
Vertrauen
aufbauen
kannst. Genau,
es ist ein zusätzlicher Kanal, ja.
Kann ich schon nachvollziehen, die es getroffen hat. Aber es gibt ja auch Alternativen mittlerweile und die haben ja auch gewisse Vorteile. Also für mich persönlich, ich habe 2 oder 3 selber ein LinkedIn-Audio-Event gemacht. Und ich habe mir dann überlegt, gut, ich habe mich ein bisschen vorbereitet thematisch, Grafik und so weiter und so fort. Also das war jetzt nicht ganz spontan, schon ein bisschen Zeit investiert. Plus die halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder so, ich glaube eine Stunde an Zeit investiert. Und dann war es weg. Das war für mich immer so ein Thema, der Content ist weg. Also, und am 2. oder 3. Mal ist schon echt eine Weile, habe ich gedacht, nee, das macht für mich keinen Sinn, weil ich ja auch im Podcast ein Thema habe, was halt lange, lange läuft. Genauso die Videos vom Podcast oder wenn ich mal ein Webinar oder einen Livestream mache, was ich letztes oder dieses Jahr eigentlich ziemlich regelmäßig hatte, dass ich da dann Content-Pieces noch weiter verwerte. Das war dann weg. Und jetzt, wenn man das klassische LinkedIn-Live-Event nutzt, um ohne Bild ein Audio-Event draus zu machen, dann kann man ja genau das gleiche Feeling, fast das gleiche Feeling hinkriegen. Der Einstieg ist ein bisschen schwieriger. Man muss halt, wenn man zuhört, auf den Link klicken und dann ich als Host sage dann hier, weiß ich, die Nina und da der Thomas, die lasse ich jetzt rein. Aber ich habe den ganzen Content, Audio oder wenn ich sogar mit Video mache. Ich meine, wir könnten ja jetzt auch, wir sind jetzt hier in Riverside, das ist auch eine Plattform, die auf LinkedIn streamen kann, dann könnten wir jetzt auch auf LinkedIn streamen. Es ist zwar momentan noch nicht möglich, über Riverside ein Event anzulegen. Das ist der ganz große Vorteil bei Restream. Da kann ich sagen, okay, ich möchte nächsten Mittwoch um 17 Uhr ein Event anlegen. Das mache ich über Restream und Restream legt dann das
automatisch
Event.
Automatisch angelegt, ja.
Genau, bei LinkedIn. Und je nachdem, wo man sonst noch seine Audience hat, kann man auch sagen, ich streame gleichzeitig auf Facebook, auf YouTube und. Das machen halt StreamYard und Restream. Und der Content ist halt da. Ich kann es weiterverwerten. Und habe trotzdem den Kontakt zu den Leuten, die zuhören und zuschauen. Und bei LinkedIn habe ich gemerkt, bei meinen LinkedIn-Live-Events, also den klassischen Livestreams, dass eigentlich, ich kann es dir nicht in Zahlen sagen, da müssen wir genau reingucken, aber wenn ich gucke, bei gut laufenden Live-Events sind vielleicht mal 30 Leute wirklich konstant live dabei. Das wechselt ja auch die ganze Zeit. Das ist jetzt für eine Ein-Mann-Show, wie ich bin, ist das, habe ich mittlerweile rausgefunden, schon ziemlich okay. Wenn du natürlich eine Marketing-Power am Rücken hast und entsprechend viel auch einladen kannst, weil das ist so ein bisschen schwierig geworden mit der Einladefunktion. Das funktioniert nicht mehr so gut.
Es wird viel abgelehnt und viele haben es abgeschaltet. Ja, ich habe jetzt auch zu meinen Audio-Events regelmäßig eingeladen und da war das Höchste, dass obwohl ich halt auch mal wirklich ans Limit gegangen bin, man kann wöchentlich halt 1000 Leute eigentlich zu Events einladen und wenn ich Glück habe, sind dann mal 100 Leute hängen geblieben, weil viele Leute es mittlerweile abschalten, weil es halt auch sehr inflationär von vielen Leuten genutzt wird, die dann einfach unreflektiert irgendwen aus ihrem Netzwerk einladen, obwohl es thematisch thematisch überhaupt nicht passt. Und da ist es halt sehr schwierig, die Leute reinzubekommen. Das Schöne ist, dass LinkedIn mittlerweile halt auch, wenn ich dann live gehe, auch allen meines Netzwerks kurz sagen, Britta Behrens ist live gegangen oder die Leute, die die Glocke in meinem Profil aktiviert haben. Aber deswegen habe ich auch in meinen Corporate Influencer Programmen oder Social Selling Programmen immer empfohlen, um LinkedIn Live und auch Audio erstmal lange einen Bogen drum zu machen und eben, weil das eben keine reichweitenstarken Formate sind, wo ich eben, selbst wenn ich jetzt selbst ich mit meinen 40.000 Followern habe in den Audio-Events halt dann auch nur 100 Leute, also was heißt nur, ich bin froh, mit diesen 100 Leuten dann im Austausch zu stehen, da steht wirklich die Qualität im Mittelpunkt, aber das ist kein Reichweitenkanal, den man nutzen kann. Und LinkedIn Video macht dann auch wirklich nur Sinn, wenn ich vorhabe, wirklich ein kontinuierliches Format zu einem bestimmten Zeitpunkt regelmäßig stattfinden zu lassen, so dass sich das Netzwerk auch regelmäßig dran gewöhnt, dass sie weiß, ah, die Britta ist jetzt jeden Donnerstag um 17 Uhr live und macht da irgendwie eine LinkedIn Q&A-Session zum Beispiel oder bringt immer ein Fokusthema mit. Und wenn ich bin halt überhaupt keine Freundin von halt mich in regelmäßige Formate reinpressen lassen. Deswegen lasse ich mich gerne in Podcasts einladen und spreche über LinkedIn, anstatt meinen eigenen LinkedIn-Podcast zu machen, der auch noch auf der Bucketlist steht. Aber da sträubt sich dann im Moment noch alles in mir, wirklich diese Regelmäßigkeit zu liefern und wirklich dann jede Woche, weil man braucht ja auch eine gewisse Frequenz und dann auch die Sichtbarkeit in den Podcast-Programmen entsprechend zu haben. Und ja, diese Regelmäßigkeit, da sträubt sich alles bei mir. Und deswegen rate ich halt den Leuten halt dann auch ab, macht nur einen LinkedIn Live, wenn ihr da wirklich ein Format hinterseht. Denn was du gesagt hast, das ist halt gut, dass ich zweitverwerten kann, dass es halt dann wirklich nicht weg ist wie beim Audioformat und dann immer wieder Leute dann doch nochmal drauf stoßen und dann da reinschauen und im Longtail sozusagen dann wirklich relevante Kontakte halt dann auch zusammenkommen.
Und das kann ich wirklich auch sagen aus positiven Erfahrungen. A, die Zahlen. Ich habe durchaus Livestreams, LinkedIn-Livestreams, wo vierstellige Impressions rausgekommen sind am Ende. Auch wenn nur 10 Leute, 20 Leute live dabei waren. Und mehrmals haben mich Kunden im Erstgespräch darauf hingewiesen, dass sie die Aufzeichnung eines Live-Events gesehen haben und sich dann auch wirklich angeschaut haben. Weil ich denke, es hat schon einen großen Vorteil, wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde zum Thema sprichst. Die Leute lernen dich besser kennen, das Vertrauen wird schneller aufgebaut. Also das ist ja mehr als nur ein kurzer Textbeitrag, der auch noch ohne Ton und Bild ist.
Du kannst dich bei der Kamera nicht verstellen und in einem Beitrag kannst du natürlich mit einem schönen Foto, kannst du ja natürlich sonst was erzählen, aber man spürt es halt natürlich im Video, wie sich eine Person gibt, ob es aufgesetzt ist oder ob man merkt, ja, da ist wirklich komplette Fachkompetenz und das sprudelt aus einem raus und man verstellt sich nicht und man sieht halt die authentische Person und weiß, was man bekommt, wenn man dann halt dann in den näheren Austausch geht.
Ja, also das, wie gesagt, das kann ich von meinen Sachen definitiv bestätigen, dass das ein Mehrwert war. Die Regelmäßigkeit habe ich auch eine Zeit lang gehabt, da kann ich auch bestätigen. Es gab wirklich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die waren jedes Mal dabei. Also wirklich, wo mir die Namen dann aufgefallen sind, auch bei den Kommentaren.
Ja, und dann das ist dann die engste Community, ja.
Ja, ja, und dann bin ich hingegangen, habe die angeschrieben, weil ich sagte so, du likest meine Beiträge, du bist bei jedem LinkedIn Live dabei, du bist voll in meiner Zielgruppe, ne? Also ja, habe ich dann natürlich
kann
ich nicht so
helfen.
Ganz. Wie sieht's denn aus? Und das war total spannend. Habe ich jetzt im letzten halben Jahr 3-4 Fälle gehabt. Und die sagten, du, wir haben hier in der Firma, haben wir dich voll auf dem Schirm. Wir sind noch nicht so weit, aber wir gucken uns hier oder ich gucke mir hier jeden LinkedIn Live von dir an, höre jeden Podcast, weil wir schon viel mitnehmen können, was uns hilft. Und nächstes Jahr, wir haben gerade einen konkreten Fall, bist du drauf. Also es bringt schon was, definitiv. Was ich auch erlebt habe, ist wirklich, dass man auch in den Austausch kommt und Feedback bekommt. Ich hatte das vor ein paar Wochen mal bei einem LinkedIn Live. Dann sind wir offline gegangen und haben dann im Restream-Studio noch weitergesprochen. Da ging es dann wirklich so um richtige Insights. was dann in der Öffentlichkeit, war eh rum die Stunde, keinen Platz mehr hatte. Also da kommt man doch schon mehr in Austausch, als man denkt. Und ich finde, es ist ein schon charmantes Format und hat halt auch seine Vorteile. Definitiv. Genauso wie Podcast auch. Also Podcast ist wieder, kann man ja auch live machen, haben wir auch schon zweimal spontan gemacht. Einfach live gegangen. Kleiner Tipp übrigens bei Podcast, deine Angst kenne ich, die hatte ich 2,5 Jahre auch und habe 2,5 Jahre keinen Podcast gemacht.
Ja, ja.
Und,
ich trage hier schon 3-4 Jahre rum. Ja, ich glaube, es wird vielleicht 2025 mal Zeit. Also ich mache jetzt dann auch mehr LinkedIn-Lives. Ich habe ja auch seit 3 Jahren StreamYard-Lizenz und bin nur sporadisch mal live gegangen. Da wird jetzt auf jeden Fall mal ein Glaubenssatzhebel umgelegt. Und ich fange mit live an und vielleicht landet es dann doch auch mal mit einem Podcast, wo die Leute dann vielleicht auch einfach mal mit leben. Also dann werde ich nicht akribisch. Ich muss jetzt den Podcast so hoch pushen und ganz viele Plays bekommen und deswegen das ganze Playbook, wie ich einen Podcast perfekt vermarkte, damit ich ganz viele Zuhörende habe, sondern dass mir einfach wichtig ist, der Podcast ist live, die Leute können sich das on demand anhören und ja, mehr von mir und meinem Know-how dann partizipieren und wie du schon so schön sagst, das ist halt das Social Selling Prinzip. Die Leute werden auf uns aufmerksam und dann, wenn sie wirklich den Bedarf haben, kommen sie auf uns zu. Das ist eher mittelfristig und langfristig, aber sie haben uns die ganze Zeit auf dem Schirm und während sie selber noch nicht ready sind, sind es auch meistens die Leute, die einen dann weiterempfehlen bei anderen, auch wenn sie mit uns noch gar nicht zusammengearbeitet haben, aber weil sie wissen, wenn ich mal das Problem habe und das Ding lösen muss, dann gehe ich zum Florian oder dann gehe ich zur Britta und das tragen sie halt dann auch während der Zeit, obwohl sie noch nicht mit uns zusammengearbeitet haben, an andere weiter.
Definitiv. Kann ich 1:1 aus zahlreichen Erfahrungen bestätigen. Kleiner Tipp noch beim Podcast. Bei mir war der Hebel am Ende eine ganz einfache Sache. Einer meiner ehemaligen Mitarbeiter, der war früher auch ein Student von mir an der Hochschule im Studentenradio und der sagte irgendwann, Florian, Redaktionsplan, ganz wichtig. Ich sage, ja, Redaktion, ich plane auch gerne, ja. Ne? Aber er meinte,
ich nicht.
8 bis 10
ich bin
Folgen.
Chaos Queen.
Ja, deshalb ein Reaktionsplan. Ich habe den online bei Dropbox oder Google Sheets geht auch, sodass ich von überall drauf zugreifen kann und nicht groß suchen muss. Und er sagte, 8 bis 10 Folgen hätte er irgendwo in der Vorlesung, war auch das Thema Podcast, im Voraus immer fertig produziert haben. Das heißt, auf keinen Fall aktuell produzieren. Wenn ein aktuelles Thema ist, dann machst du das und schiebst das zwischen.
Okay. Ja.
Aber du setzt dich nur unter Druck. Seitdem ich das habe, deshalb, ich habe die Woche jetzt, glaube ich, 6 Podcast-Interviews und Podcast-Gespräche plus nochmal bestimmt 20 Themen für Solo-Folgen, wo ich noch gar nicht rangehe gerade. Und normalerweise bin ich 2 bis 3 Monate im Voraus fertig.
Dass du nicht leerläufst, ja.
Und ja, dann guter ist das Punkt. Kein Stress mehr, absolut nicht. Dann haust du mal in einer Woche 4, 5 Folgen durch. Und dann ist es wirklich, wenn die Maschine einmal läuft, dann ist das wirklich... Dann ist das easy.
Ja, und ich muss mir auch nicht das Ziel eigentlich setzen. Ich rede ja immer gerne viel und lang und kann mich meistens dann nicht mehr stoppen. Aber es reicht ja auch einfach mal, einen 15-minütigen Podcast aufzunehmen. Ein Thema, zack, das bedienen. Und dann sind es halt mal nur 15 Minuten und dann ist es mal wieder soweit, wenn es intensiver sein muss oder ein bisschen ausführlicher, weil es ein bisschen komplexer ist, das Thema. Dann rede ich halt dann 30 oder 45 Minuten. Ja.
Und spätestens, wenn
du
Gäste dazu
holst. Du machst es mir schmackhaft. Du hast mir auch Riverside schmackhaft gemacht. Ich sehe, du hast mir jetzt Restream, beziehungsweise dass ich StreamYard aktiviere mit Audio beziehungsweise dann Video live. Ich glaube, 2025 kann da was bewegen.
Ja, siehst du, ist auch schön. Ja, dann gebe ich dir gerne auch noch ein paar Tipps mit, wie du das Ganze umsetzt, weil auch die technische Hürde am Anfang ist für viele halt auch groß, kann ich auch absolut verstehen. Also überhaupt mal den Podcast einreichen, ne, gehe ich jetzt zu Spotify for Creators oder hole ich mir einen anderen Podcast-Host so Sachen. Aber wenn das einmal läuft, echt, das ist...
Ja.
Die nächste Hürde ist dann mit Video, kann ich selber sagen. Ich habe es 1,5 Jahre vor mir hergeschoben. Und manchmal bereue ich es auch, weil du kannst ja nicht mehr sagen, ich mache jetzt keine Folge mehr mit Video. Weil man hat sich ja, vielleicht gibt es Leute, die haben sich dran gewöhnt und ich habe mich auch dran gewöhnt, dass ich jede Woche meine Snippets habe. Ne?
Ja, genau. Die Snippets sind natürlich dann super für die weitere Promotion, dass ich dann wieder guten Content spielen kann, um auf die Themen der Folge hinzuweisen.
Definitiv. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die Zukunft für LinkedIn Live-Events, ehemals Audio-Events, sein wird. Ganz kurz, wir haben jetzt schon 40 Minuten, also ich mache immer so 45 bis 50 Minuten, aber lass uns ganz kurz nochmal auf das Thema Video-Feed bei LinkedIn. Das ist ein zweites Sorgenkind und anfangs habe ich mich gefreut, dachte ich, ja, jetzt endlich kriegt das Thema Video mehr Fokus. Ich finde es nicht wirklich dolle, muss ich ehrlich sagen, was aber an dem Content liegt, der da drin ist. Es fühlt sich für mich an wie eine Mischung aus YouTube-Shorts und TikTok. Nur mit ein bisschen mehr fachlichem Thema.
Geht mir ähnlich, fachliches Thema, aber auch viel Selbstdarstellung und immer das klassische 3 Tipps. Ich halte es in die Kamera und man merkt viel, dass auch geskriptet ist oder halt so Erklärbär-Videos. Klar, diese Talking Heads-Videos, wie wir es jetzt hier auch im Podcast dann für deine Snippets dann haben werden, sind natürlich klassisch, dass sie genommen werden. Ist auch enorm wichtig, aber ich merke auch, dass die Qualität wirklich sehr, sehr flach ist und von LinkedIn total randomisiert. Also ich am Anfang war ich total begeistert, weil bei mir funktionierte es im Gegensatz zu anderen, dass ich viele Videos von auch Leuten, denen ich so im Feed schon gefolgt bin, wo LinkedIn eigentlich wissen müsste, dass ich genau die für die an den Themen interessiert bin, und das wurde mir dann angezeigt. Also ein Felix Beilatz wurde mir eingeblendet, ein Florian Hübner, und jetzt habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass wirklich der Feed von Instagrammern und TikTokern und Video-Shorts-Enthusiasten gekapert wurde, und dass die dann einfach, man sieht auch eindeutig, dass dann die Videos einfach zweitverwertet da reingespült werden, weil sie dann auch dann, dass die Untertitel rausfliegen, weil LinkedIn die halt nochmal rein, also nochmal in das Video reinzoomt, was viele da nicht wissen, und dann ist der Text linksbündig irgendwie eingesetzt an der Seite, oder die Schaltflächen überdecken halt dann den Untertitel. Also die Content-Qualität ist schwach und nicht genau an den Interessen eigentlich angesetzt, die der Nutzer hat. Das ist sehr willkürlich. Was ich immer feiere, ist die Caroline von Kretschmann. Die ist im Europäischen Hof in Heidelberg, 5-Sterne-Hotel, und die machen zwar auch Zweitverwertung teilweise, weil sie das sonst auch auf TikTok spielen, aber die haben so ein Hotel-Wiki, wie man sich quasi in einem 5-Sterne-Hotel vernünftig quasi verhält. Wie macht man es im Fitnessstudio? Was ist mit der Weihnachtsdeko, dass man eben nicht den Baumschmuck klaut und so? Also sehr witzige, unterhaltsame Videos, auch kurzweilig. Oder es gibt halt auch den Benjamin Jaschk, der auch richtig gute Video-Tutorials, so wie ich gute Videos mache, wie ich ein gutes Videoskript oder ähnliches mache. Das funktioniert ganz gut, aber dann habe ich halt auch so ein paar Flexer, ziemlich junge Jungs, die einem halt die Welt erklären möchten, und dann nervt's halt. Und was mich aber auch enorm nervt, sind halt so andere LinkedIn-Gurus, die jetzt quasi propagieren, hey, wir sorgen jetzt dafür, dass ihr totale virale Hits habt. Video ist the one and only, Video first. Und ich zeige euch mal ganz schnell, wie ihr sechsstellige und siebenstellige Impressionen auf Video, also dass ihr quasi Impressionen-Millionär, habe ich sie dann getauft, dass ihr das bekommen könnt. Und davon lassen sich die Leute natürlich blenden, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt in Video investieren, ohne Video kriege ich keine Sichtbarkeit mehr auf LinkedIn. Und wenn man dann aber mal in die echten Zahlen guckt, und soweit gehen diese LinkedIn-Gurus dann halt nicht, dass halt Impressionen nicht gleich damit gesetzt werden, dass es eben auch Menschen sind, die das gesehen haben. Denn es ist eins, natürlich in den Video-Feed zu kommen, und LinkedIn erzählt einem nicht, und ich glaube, es ist auch wirklich völlige Glückssache und es ist komplett random, in diesem Videofeed ausgespielt zu werden. Aber selbst wenn ich in dem Videofeed ausgespielt werde, wird das überall auf der Welt scheinbar gerade rausgepusht, weil wenn ich dann 1 Million Impressionen erreicht habe, ich habe es noch nicht geschafft, bei mir war das höchste Video, glaube ich, 30.000 Impressionen, fand ich aber auch ganz nice, aber wichtig ist dann bei den Beitragsanalysen, bei den Videoanalysen zu gucken, wie viel Impressionen versus wie viel erreichte Mitglieder, die Zahl steht nämlich daneben, habe ich denn wirklich und wie viele Leute haben tatsächlich nicht nur das Video eingeblendet bekommen, sondern wie viele Leute haben sich das Video auch tatsächlich mindestens 3 Sekunden angesehen. Und wird man sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen und sieht, man hat zwar ein Millionen-Impressionen-Festival und hat jetzt tolle Creator-Analytics, die man jetzt vielleicht fürs Influencer-Marketing missbrauchen kann, um Unternehmen vorzugaukeln, dass man eine total große Nummer auf LinkedIn ist. Aber an tatsächlich erreichten Mitgliedern oder auch die Wirkung der Videos, habe ich denn dann mehr Follower bekommen? Habe ich dann auch mal eine 1:1 Nachricht bekommen? Und Kommentare finden so gut wie gar nicht statt. Ich merke das immer, wenn ich meine Videos habe, dass ich überwiegend im Newsfeed ausgespielt werde, weil durch den Newsfeed werden die Leute mehr animiert, quasi wirklich in die Interaktion zu gehen und nochmal was zum Video zu sagen, was da inhaltlich stattgefunden hat. Und sobald man im Videofeed ist, das kenne ich halt von meiner eigenen Nutzung auch, klar, ich gucke mir die Videos nach und nach an, ich gucke mir 30 Sekunden, ich gucke mir eine Minute an und danach geht nicht so, ach, dann gebe ich der Britta jetzt nochmal was mit auf den Weg und kommentiere. Nein, du swipest einfach nach oben und guckst, was ist das nächste Video, was vielleicht ganz interessant und relevant ist. Deswegen ist eigentlich die Viewtime im Videofeed auch entscheidend für LinkedIn, ob das Video weiter rausgepusht wird und eben nicht die Engagement-Zahlen. Also man kann unterirdische Likes und Kommentare auf dem Video haben, aber trotzdem eine große Reichweite über den Videofeed erreichen. Aber wie gesagt, zwischen Impressionen und tatsächlichen Video-Viewern gilt es da ganz, ganz groß zu unterscheiden. Ja, und da gibt's halt dann auch immer sehr schöne öffentliche Diskussionen, wo ich, wenn dann wieder jemand propagiert, dass man ganz viel Videos macht und dass sie den Stein der Weisen gefunden haben, wie man quasi jetzt Millionen Impressionen bekommt, relativiere ich das dann immer schnell mit einem Screenshot von Video-Impressionen versus tatsächlich Video-Viewern.
Ja, es wird wahrscheinlich auch für viele so ein bisschen Katerstimmung am nächsten Morgen geben. Und was ich halt auch erlebt habe, ist, ich war anfangs nicht ganz klar, wie der Videofeed aussehen würde, ob auch 16:9 Videos da reingespielt werden, aber es sind ja die klassischen 9:16. Und das sind ja fast alles irgendwie Shortform-Content-Videos. Und ich finde halt auf einer Kompetenzplattform wie LinkedIn sind etwas längere Videos viel, viel wichtiger, wenn es wirklich darum geht, jemanden kennenzulernen, mit dem ich vielleicht zusammenarbeiten möchte.
Ja.
Deshalb, ich bin auf den Zug gar nicht aufgesprungen. Null. Ich weiß, meine Frau Joanna, die macht da, aber die hat auch einen ganz anderen Ansatz. Die Videos sind auch meistens ein bisschen länger, also 1 Minute, zwischen 3 und 6 Minuten. Und hat eher so einen humorvollen Ansatz.
Genau,
und
das ist mal Parodien, ja.
Genau, und auf ihr Thema zugeschnitten. Also es hat immer einen Bezug zu ihrem Thema und es ist halt nicht dieses drei Finger und sonst wie. Ist aber auch, das kriege ich ja mit, ist aber auch von der Produktion entsprechend aufwendiger. Wäre für mich klar, gar nichts. Und deshalb, ich weiß gar nicht, ob ich dafür irgendwas mache. Mal gucken, 2025 ist auf jeden Fall bei mir. Die Kinder des Schusters, weißt du ja, die haben die schlechtesten Schuhe, das habe ich ja schon mal gesagt. Da ist bei mir definitiv das Thema 9:16 Formate. Und auf der anderen Seite auch mal ein paar YouTube-Videos. Das ist mir gerade bei einem Storytelling-Seminar, bei dem ich war, nochmal klar geworden, dass das wichtig ist. Aber ich überlege gerade, hatte ich die Tage schon mal, ob ich für den Videofeed oder für das 9:16-Format nicht einfach so ein Walk-and-Talk mache, mir einfach mein iPhone auf einen Gimbal hole und dann einmal hier einen Spaziergang mache. und einfach ein Thema in den 5 Minuten oder 10 Minuten abhandeln.
Dieser Effekt, Pope in the Pool, irgendwas nebenbei machen und quasi dabei dann in die Kamera sprechen, ist ja jetzt auch gerade ein Trend, der auch sehr gut funktioniert. Und wie du sagtest, mit den längeren Videos das oder halt auch 16:9 Videos, also klar, LinkedIn wird immer 9:16 Videos favorisieren, aber auch 16:9 Videos oder auch Square-Format oder das von Instagram kennen wir auch das klassische 4:5 Videoformat. Die werden auch weiterhin auch im Feed ausgespielt. LinkedIn hat einfach zu wenig Video-Content. Deswegen sehen wir halt auch so viel Bullshit bei uns in unserem Feed, weil einfach zu wenig Content in unseren einzelnen Bereichen einfach tagesaktuell irgendwie gespielt wird. Deswegen werden wir so random mit Videos ausgespielt. Aber auch fachlicher Content, auch längerer Content funktioniert. Ich bin dann auch mal hängen geblieben. Das war allerdings auch ein politisches Video. Politik geht natürlich auch gerade sehr rauf und runter. LinkedIn politisiert sich auch immer mehr. Aber da waren halt dann auch mal Interviews von 5-6 Minuten, wo ich halt dann entsprechend hängen geblieben bin. Und die Andrea Ballschuh, Moderatorin von ZDF Volle Kanne und auch Videotrainerin, wie man sich auf der vor der Kamera präsentiert, die auch viele Interviews mit Fachexperten und Expertinnen macht, macht auch für sich selber halt dann auch sehr lange Videos, wo sie einfach auch natürlich weiß, klar, für den Videofeed eigentlich 1- bis 2-minütige Maximum sollten eher Short-Videos produziert werden. Aber sie sagt genau das, was du halt meinst, die Expertise kennenzulernen und wirklich mal tiefer in ein Thema reinzugehen und den Leuten zu präsentieren. Ja, so what, auf jeden Fall nicht einfach lassen, nur weil irgendwelche Gurus wieder sagen, nee, bitte nur Short-Videos. Die wirken einfach dann besser. Es sehen dann natürlich weniger Leute, aber es sehen dann die richtigen Leute. Und das ist entscheidend. Genauso wie du sagtest, ich hatte nur 30 Leute im Live und später haben es nochmal 100 oder vielleicht auch später mal irgendwann 1000 Leute gesehen. Aber wenn es bei den 30 Leuten, die auch regelmäßig dabei sind, die richtigen sind, das sind die, die halt mit denen wir halt dann auch später ins Geschäft kommen und eine Geschäftsbeziehung aufbauen können oder die uns weiterempfehlen. Und deswegen immer dieses, wir knacken jetzt den LinkedIn-Algorithmus, um noch eine Impression mehr da irgendwie rauszuhauen und unbedingt viral zu gehen. Ja, die virale Formel ist immer, seid polemisch und polarisierend auf der Plattform. Da garantiere ich euch, kriegt ihr schön viele Kommentare, Likes und geteilte Beiträge. Aber wenn das am Ende nicht auf eure Reputation und auf eure Fachkompetenz einzahlt, dann brauche ich so einen viralen Beitrag nicht. Dann habe ich vielleicht einen kleinen, kurzen Ego Boost als Impressionen-Millionärin und das war's dann aber auch. Und ja, viele Leute, die sich halt dann auf der Plattform so aufblasen und meinen, sie wären eine ganz große Nummer, wenn man die dann mal fragen würde, was sie denn daran an Neugeschäft generieren, ja, ist das dann eher sehr traurig.
Mhm. Sehr schönes Abschlussstatement, nämlich der eigentlich ein Klassiker, aber in dem Bereich vielleicht oder in dem Zusammenhang vielleicht viel noch gar nicht klar, nämlich dass wirklich die Klasse wichtiger ist als die Masse bei der Reichweite. Genau, ist eigentlich in sich ein Gegensatz, ne? Aber es ist so. Also ich habe zum Beispiel Podcast, da habe ich jetzt nicht jeden Monat tausende Hörer, aber ist mir völlig egal. Ich habe jeden Monat mehrere Kunden, die sagen, das war ein Stein, der das ganze Thema bei uns ins Rollen gebracht hat, dass wir uns gemeldet haben. Definitiv genauso. Ich bin auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen frustriert. Ich habe jetzt in den letzten Monaten mich ziemlich zurückgehalten, weil mein Vater ja im Spätsommer verstorben ist, und habe vor, ich glaube, 4 Wochen, 5 Wochen wieder angefangen, halbwegs regelmäßig zu posten. Seit 3 Wochen wieder täglich. Und Naja, also die Impressions, die sind für die Katz irgendwas zwischen 300 und 600.
Ja, die Reichweiten sind wirklich krass in den Keller gegangen und im Moment macht LinkedIn auch ganz viele Experimente. Also ich merke, dass sie wohl scheinbar wirklich gegen diese Engagement-Pots vorgehen müssen und auch vorgehen dabei sind, da vorzugehen, was allerdings uns alle in Sippenhaft nimmt. Denn es ist sehr bemerkenswert, dass obwohl man sehr viele schnell Engagements bekommt und Kommentare, die Beiträge nicht ins Fliegen kommen. Früher hätten wir so einen Hockeystick gehabt, so LinkedIn merkt, okay, die Community interessiert das Thema, die sind sofort dabei, die liken, die kommentieren, es geht hoch, was ich auf natürliche Weise mache, aber die Engagement-Pots, die setzen sich das natürlich in ihre Software, hier liked mal schnell alle und kommentiert irgendwie mit einem Emoji, damit es fliegt und Da reagiert LinkedIn gerade beim Algorithmus, dass halt das kein großartiges Kriterium, Relevanzkriterium mehr ist, wenn da viele Likes und Kommentare auftauchen, dass das Thema schneller verbreitet wird, sondern es geht über mehrere Tage, sehr spärlich und ja, manchmal ist es auch sehr frustrierend. Ich habe heute Morgen einen Beitrag über LinkedIn-Events, nicht über LinkedIn-Events, sondern über Events rausgebracht, weil ich meinen Tourplan 2025 ich gerade plane und gerne Infos haben möchte. Wo geht ihr denn hin? Was steht bei euch auf der Agenda? Weil ich im Laufe des Jahres immer wieder auf spannende Veranstaltungen treffe, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und sonst dann immer in meiner eigenen Konferenzbubble irgendwie rumturne, aber dann mir jetzt auch vorgenommen habe, halt auch viele neue Events halt mal auf den Tourplan zu nehmen und kennenzulernen, um halt mein Netzwerk zu erweitern, in andere Bereiche reinzuschauen. Und ja, ich war sehr erschrocken. Ich hatte irgendwie 800 Impressionen nach 4 Stunden. Und ich überlege jetzt wirklich schwer, einfach nochmal morgen oder so einen Textbeitrag oder in den nächsten Tagen nochmal einen Textbeitrag auf andere Art und Weise, wo ich meinen Tourplan 24 präsentiere, wo ich den Leuten sage, hier, die kenne ich, da war ich schon. Aber was sind denn eure Events und wo sollte ich unbedingt hin, dass ich nochmal einen Textbeitrag oder eine andere Form mache? Weil der ist total untergegangen und das ist natürlich sehr frustrierend, wenn man eigentlich Support braucht von seinem Netzwerk, aber das Netzwerk diese Beiträge erst gar nicht ausgespielt bekommt, dann kann ich natürlich keine Antworten erhalten und diesmal brauche ich Antworten, weil ich eben gerne über den Tellerrand hinausschauen will, was für Events 2025 ich da auf dem Schirm haben sollte.
Ja, mir geht's gerade auch ähnlich. Ich habe gerade drei goldene Eier, die ich gerne präsentieren möchte, sind nämlich die zwei größten Projekte, die wir dieses Jahr realisiert haben, mit zwei richtig, richtig coolen Studioprojekten. Und das eine ist so umfangreich und groß, das muss über 2 Beiträge laufen. Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn du das jetzt raushaust und sehen 400 Leute.
Da würde ich fast raten, mach die großen Projekte erst zweite, dritte Januarwoche so als Jahreskickoff. Also das haben wir realisiert und das steht jetzt für 25 an, weil ich glaube, jetzt natürlich kommt jetzt auch der Weihnachtsblues bis Ende der Woche. Also ich glaube, Donnerstag jetzt noch irgendwie geht ein Post ganz, ganz gut, aber dann, wenn die Weihnachtszeit kommt, ist halt ziemlich heftig. Dann geht's runter und dann hast du nicht mehr die starke Aufmerksamkeit. Und der LinkedIn-Algorithmus ärgert uns auch. Also ich kann im Moment überhaupt nicht sagen, welche Themen ziehen denn gerade klar. Polarisierende Sachen, politisierende Sachen, alle, wo man schnell einen Daumen hoch oder einen Kommentar abgeben kann. Aber es zahlt halt dann nicht auf uns ein. Und das große Versprechen, das LinkedIn eigentlich sagte, dass sie weniger von der Selbstdarstellung und von diesen oberflächlichen Engagement-Pots wegkommen wollen, hinzu wir supporten Fachlichkeit, keine Ahnung, was die für eine Whitelist gerade haben, welche Themen sie unbedingt auf der Plattform sehen wollen, die pushen sie dann, klar, alles über künstliche Intelligenz fliegt immer ganz gut, aber ich bin nicht noch die 43.000. KI-Expertin, nur weil ich jede Woche ein bisschen in ChatGPT und anderen Programmen irgendwie rumdaddle, das können sich andere Leute auf die Fahne schreiben. Man sollte halt schon in seinem Themengebiet bleiben. Und ja, es ist halt sehr ernüchternd, selbst wenn man auch schon ein großes Netzwerk hat, wenn das dann selbst an das eigene Netzwerk Netzwerk nicht mehr vernünftig ausgespielt wird. Also da ist jetzt gerade von LinkedIn viel umgestellt und experimentiert und ich krieg wochenalte Beiträge, auf die ich schon längst reagiert habe und kommentiert habe oder auch mal geteilt habe, die kriege ich immer zu den Abendstunden immer wieder ausgespielt, wo ich sage, ja, gerne Evergreen-Content, alten Content, der quasi aber trotzdem noch Aktualität hat, aber den ich bitte noch nicht gesehen habe und vor allem mit dem ich noch nicht stark interagiert habe, weil die brauche ich nicht noch mal sehen oder pushen. Und da setzen sie im Moment, haben sie irgendwie den Algorithmus falsch gefüttert.
Ja, das passiert mir auch. Ja, das habe ich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, gestern mich auch gewundert, Dinge, die 10 Tage oder 14 Tage alt sind.
Genau, also ich habe immer eine Woche alt, 2 Wochen alt, 3 Wochen alt, dann wieder was Neues, dann wieder 3 Wochen, 2 Wochen und halt leider bekanntes Zeug. Ja,
ja, spannend. LinkedIn ist gerade eine Wundertüte und ich hoffe mal Anfang nächsten Jahres werden wir noch ein paar spannende Neuerungen sehen und etwas mehr Kontinuität. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an alle, die zuhören und meinen Podcast abonniert haben und hoffentlich jede Woche dabei sind, wenn es dir gefallen hat. War ja sehr, sehr viel spannende Insights heute mit dabei. Dann hinterlass doch gerne auch ein Like, Sternebewertung bei Apple Podcast, gerne auch eine Textbewertung, Kommentare und Rückmeldungen an podcast@corporate-studio.de. Und an dich, Britta, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Fröhliche Weihnachten.
Genau.
Wir haben eine Woche vor Heiligabend.
Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und ihr hört uns 2025.
Genau, wir sehen uns ja nächstes Jahr mit Sicherheit häufiger noch als dieses Jahr. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Und dann auf ein nächstes Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.